أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wie immer, was ist die Frage? Ja? Genau, die Vorbereitung für Ramadan. Wie sieht sie aus? Voll im Gange? Läuft der Motor? Wer hat Sachen gemacht diese Woche, die er letzte Woche nicht getan hat? Auch wenn es nur wenig ist, also wenig mehr ist. Wer hat nicht mehr getan? Und die anderen haben nicht gelebt diese Woche, oder wie? Die waren gar nicht. Wart ihr auf dem Mars oder wo wart ihr? Ja. Okay, also, wie lange haben wir noch bis Ramadan? Ungefähr 15 Tage. Ja. Heute haben wir ja den 13., also die weißen Tage haben begonnen. Hier ganz kurz, weil die Frage wurde mir auch gestellt, wegen dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man in der zweiten Hälfte nicht fasten darf. Noch einmal, das gilt für jemanden, der in der ersten Hälfte nicht gefastet hat. Also man soll nicht erst in der zweiten Hälfte beginnen. Aber wer vorher schon angefangen hat zu fasten, zum Beispiel Montag, Donnerstags oder irgendeinen anderen Tag, der kann weiter fasten. Ebenso, der 15. Scha'ban, der wird nicht extra gefastet, ohne dass du was anderes fastest. Also weil einige haben das auch missverstanden, die dachten, man soll den 15. Scha'ban nicht fasten, wenn man jetzt die 3 Tage fastet. Nein, so ist es nicht. Sondern es gibt Leute, die fasten im Scha'ban nichts oder sehr, sehr wenig, aber der 15. muss gefastet werden. Warum? Ja, weil eben dieser 15. Scha'ban ist ein besonderer Tag. Da werden ja, da sagt Allah Azza wa Jalla, dass er jedem vergibt, außer den Polytheisten und denen, die Zwietracht haben. Und deswegen wird der Tag gefastet. Dieser Tag alleine wird nicht extra gefastet, sondern wenn überhaupt, dann wegen den 3 Tagen. Ja, also wegen 13., 14., 15. Dann darfst du natürlich den 15. auch fasten. Ansonsten, wie gesagt, liebe Geschwister, nicht vergessen, dass wir immer weitermachen, versuchen, unsere Ibadat zu verbessern, da wo es hapert, Lösungen zu finden, Erinnerungen. Besonders viele von uns vernachlässigen die Ibadat, weil sie es vergessen einfach. Heute Jumu'ah. Wie oft hast du die Segenswünsche aufgesagt? Ei, hab ich's vergessen. Ja, genau das ist das Problem. Mach den Wecker, schreib sie irgendwo auf. Jumu'ah, 5 Minuten, As-Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ich mache schon 1/4 Stunde, herrlich, dann werden es eben 20 Minuten. Möge Allah Azza wa Jal uns immer mehr stärken, auf dass wir mehr Allah anbeten. Kommen wir heute zu 2 Namen Allahs. Und zwar Al-Qabidu und Al-Basitu. Al-Qabidu ist der Zurückhaltende und Al-Basitu ist der Gewährende. Und diese beiden Namen werden zusammen erwähnt. Nicht nur einer. Das heißt, es gibt Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die werden nicht einzeln erwähnt. Denn die Vollkommenheit Allahs zeigt sich eben durch beide. Dass er sowohl gibt als auch nimmt. Dass er sowohl zu Stolz führt als auch erniedrigt. Das heißt also, diese Namen, wir sagen nicht nur einfach Al-Qabidu und das war's. Natürlich beim Benennen muss ich jetzt nicht Abdul Qabid, Abdul Basit nennen, ja. Aber, sondern wenn wir Allah beschreiben wollen, dann sagen wir, er ist Qabid und Basit. Nicht nur er ist Qabid. Er nimmt nur. Nee, er gibt auch. Oder nicht nur er gibt. Nee, er nimmt auch. Du musst also beide Blickwinkel haben. Die Namen Al-Qabid und Al-Basit werden im Koran nicht als Namen erwähnt, aber Allah Azza wa Jalla wird damit beschrieben. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla: Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah hält zurück, also er gibt dir eben die Sache nicht, die eine Gabe. Einer hat viel Geld, du eben nicht, zum Beispiel. Also hat er es dir nicht gewährt. Er hat es zurückgehalten. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Aber in der Sunna werden sie erwähnt, diese beiden Namen. Und wir nehmen ja sowohl Koran als auch die Sunna als Quelle. Und zwar Anas radiallahu an sagte, die Menschen sagten: O Gesandter Allahs, die Preise sind gestiegen. Also dieses Problem gab es schon immer. Ja, du willst was kaufen, ist teuer geworden. Die Preise sind gestiegen. So lege uns die Preise fest. Das heißt also, der Staat soll sagen, das Ding kostet so und so viel. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Allah ist der Festlegende. Al-Musa'iru. Das ist auch ein Name Allahs. Al-Musa'iru. Von Si'r. Si'r ist Preis. Wenn du in einen Laden gehst und sagst: Ma Si'ru hadha. Was ist der Preis von dem da? Si'r. Al-Musa'ir ist also der Festlegende. Unter anderem, was es gibt und was es nicht gibt. Ja, dass du eben Nahrung hast oder eben nicht hast. Er legt das fest. Und er ist der Zurückhaltende, der Gewährende, der Versorger. Und ich hoffe, Allah zu begegnen, ohne dass jemand von euch mir gegenüber Ansprüche in einer Angelegenheit des Blutes oder des Vermögens hat. Dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith. Denn dieser Hadith erklärt uns auch ein bisschen die islamische Wirtschaftspolitik. Erst einmal, wie erzieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die Sahaba mit den Namen Allahs? Das ist eine Da'wa-Methode, eine Erziehungsmethode. Es geht jetzt um was? Die Preise sind gestiegen. Ich kann mir Sachen nicht leisten. Okay, lerne erstmal deinen Herrn kennen. Wie? Anhand der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist Al-Musa'ir und nicht ich. Also Allah legt fest und nicht ich. Und er gibt und nicht ich. Und er nimmt und nicht ich. Und er versorgt und nicht ich. Also Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat die Herzen erst einmal gebunden an Allah Jalla Jalaluhu. Er sagt ihnen also, diese wirtschaftliche Situation, in der ihr lebt, die liegt nicht in meinen Händen. Wenn ich jetzt einen Preis festlege, heißt das nicht, dass alle Probleme, wirtschaftlichen Probleme gelöst werden. Sondern es gibt Ursachen, warum Preise steigen und sinken. Und deswegen sagte er ihnen am Ende: Und ich möchte, wenn ich sterbe und vor Allah stehe, dass ich niemandem Unrecht getan habe. Weder, dass der Preis zu hoch ist für den Kunden, dann wäre das ein Unrecht. Stell dir mal vor, Rasul sallallahu alaihi wasallam würde sagen, Datteln kosten 20 Dinar, Goldmünzen. Der Händler, der würde sich freuen. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also her damit. Aber der Kunde, der kann sich dann keine Datteln mehr leisten. Also, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich möchte nicht, dass die Leute hier um Al-Qiyama dann sagen, Ya Rabbi, der Gesandte hat uns die Preise erhöht. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, Datteln kosten gar nichts mehr oder sehr, sehr wenig, schadet er wem? Er schadet nun den Händlern. Also hat er gesagt, lasst bitte diese Sache raus aus den Geboten. Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam agiert hier als ganz normaler Mensch, ja, nicht als jemand, der eine Botschaft Allahs übermittelt, im Sinne, dass der Preis von Allah festgelegt wurde. Ja, Datteln kosten so und so viel, Allah sagt das. Nein. Sondern das müsst ihr untereinander klären, je nach Nachfrage und Angebot. Je nach dem, ob die Dattelernte groß war oder gering war, gab es eine Dürreperiode oder nicht. Es gibt viele Punkte, warum der Preis sich ändert. Und deswegen soll der Staat nicht die Preise so sehr regulieren. Natürlich darf auch ein islamisches Land Preise regulieren. Das ist jetzt nicht so, dass Haram ist. Aber nicht jeden Preis. Also das soll keine Regel werden. Sondern es muss, je nachdem, wie eben die Situation des Landes ist, geschehen. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagt also hier, erinnert euch an diesen Namen und dann werdet ihr wissen, wie das funktioniert. Er ist Al-Musa'ir. Also, wer ist derjenige, der die Preise festlegt? Was heißt das? Also sagt Allah, ob das 2,50 Euro kostet oder 1,89 Euro. Das bedeutet, ob Allah bestimmt hat, die Menschen können sich das nicht mehr leisten, es wird teuer, oder die Menschen können es sich leisten. Wer bestimmt das? Das bestimmt Allah Azza wa Jalla. Wie entscheidet das Allah subhanahu wa ta'ala? Anhand der Handlungen der Menschen. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam in anderen Ahadith gesagt hat, dass wir versorgt werden aufgrund der Bittgebete der Schwachen. Das heißt, die armen Menschen, die Schwachen, die nichts haben, die dann sagen, ja Rabbi, lass es regnen. Deswegen lässt Allah es regnen. Oder wegen den Tieren. Aber die Sünden der Menschen hindern die Entwicklung eines Landes. Sowohl, dass Dürreperioden eintreten oder ohne Dürreperiode. Ohne Dürreperiode. Also die einen sagen dann, ja, guck mal, aber Deutschland, da regnet es ja permanent. Ja, sehr schön. Also, da ist ein Krieg und Geld ist nicht mehr da und alles wird teurer. Bitteschön. Gas kommt nicht mehr, alles wird teurer. Also, und lass es dann regnen jeden Tag. Was haben die vom Regen? Nichts. Das heißt, auch wenn eine Ursache für Versorgung vorhanden ist, es gibt unzählige andere Ursachen, die Allah Azza wa Jal wegnehmen kann. Er gewährt und er entzieht, subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns immer die Gaben gewähren. Diese Namen, Al-Qabid und Al-Basit, werden in der Überlieferung von Al-Walid ibn Muslim bei Tirmidhi erwähnt, ebenso bei Ibn Khuzaymah und anderen. Und unter den Gelehrten, die diesen Namen als Namen Allahs bestätigt haben, gehören Sufyan ibn Uyayna al-Khattabi, ibn Manda al-Halimi, al-Bayhaqi, ibn Hazm al-Qurtubi, ibn al-Qayyim al-Sa'di und ibn Uthaymin, rahimahumullahu ajma'in. Al-Qabidu ist abgeleitet vom Verb Qabada. Und Qabada bedeutet etwas nehmen, beziehungsweise greifen oder auch die Hand schließen. Das ist jetzt die sprachliche Bedeutung des Verbs qabada. Und es wird benutzt für das Verwehren, also dass Allah Azza wa Jal jemandem etwas nicht gibt oder auch ein Mensch, ja, dass er jemandem etwas nicht gibt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Munafiquna wal-Munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ يَقْبِضُونَ. Da ist dieses Verb. Die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche und verbieten das Rechte und halten ihre Hände geschlossen. Was soll das heißen? Also, sie sind geizig. Sie geben nicht. Sie halten ihre Hände geschlossen, also sie spenden nicht. Das Verb basata ist das Gegenteil von qabada. Also nicht das Nehmen, sondern eben das Geben, beziehungsweise nicht die Hand schließen, sondern die Hand öffnen. Al-Raghib al-Asfahani sagte über die Verwendung, das Ausstrecken der Hand wird benutzt, um ein Verlangen zu beschreiben. Wie es Allah sagt, كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Sie sind nur wie einer, der seine Hände nach Wasser ausstreckt, damit es seinen Mund erreicht, aber es erreicht ihn nicht. Er bekommt kein Wasser. كَبَاسِطِ Kaffei. El Kaff ist das hier. Ja, deswegen auch Kaff. Ja, Ohrfeige heißt Kaff, weil das machst du mit dem hier. Auf jeden Fall, Kabasiti Kaffeihi. Er macht seine Innenseiten offen. Er will etwas nehmen. Kabasiti. Er hat es offen gehalten. Er sagt nun weiter, Ar-Raghib al-Asfahani, ebenso wird es für das Nehmen verwendet. Und das ist das Schöne an diesem Werk von Ar-Raghib al-Asfahani. Er erklärt dir die arabische Sprache, die Bedeutung der Begriffe durch den Koran. Denn der Koran ist das Grundlagenwerk der arabischen Sprache. Du willst ein Wort verstehen? Schaue dir an, wie benutzt es Allah subhanahu wa ta'ala. Also er sagt, ebenso wird es für das Nehmen verwendet, wie in der Aussage Allahs, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. Und wenn du sehen würdest, wie sich die Ungerechten in den Fluten des Todes befinden und die Engel ihre Hände ausstrecken. Ausstrecken um was? Um die Seelen zu nehmen. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Lasst eure Seelen hinausgehen. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Eine weitere Verwendung ist das Schlagen. Wie in der Aussage Allahs Azza wa Jal, إِيَثْقَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch Feind, und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Strecken die Hände aus, also schlagen. Ja, also die Polytheisten, die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, strecken die Hände aus, um die Muslime zu bekämpfen. Und es wird für das Ausgeben und die Großzügigkeit verwendet. Wie in der Ayah, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء. Vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. مَبْسُوطَتَانِ, weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. Also, ihr seht, wie reich die arabische Sprache ist. Ein und dasselbe Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Und das Schöne ist, wie gesagt, wenn man versteht, in welcher Ayah oder wie wird das Wort in welcher Ayah eben verwendet. Was heißt das nun in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Al-Qabid und Al-Basit ist? Und zwar Al-Harras, ein eher zeitgenössischer Gelehrter, rahimahullah, ist gestorben, sagte, die Namen Al-Qabid und Al-Basit sind zusammenhängende Namen, die nicht einzeln erwähnt werden dürfen, wie ich eingangs gesagt habe. So wird Allah nicht mit der Beschränkung auf einen dieser Namen gelobt, indem man ihn nur als Al-Qabid bezeichnet, ohne Al-Basit zu nennen. Denn die Vollkommenheit liegt in der Kombination beider Eigenschaften. Vollkommen ist Allah, weil er gibt und nimmt. Wenn er nur geben würde, aber nicht nehmen würde, wäre das keine Vollkommenheit. Wenn er nur nehmen würde, aber nicht geben würde, wäre das keine Vollkommenheit.